Sag mal, als Psychologin würde ich das so sehen, dass es nicht unbedingt die stärkere Partei ist, die einen Krieg gewinnt, sondern die klügere. Ja? Und die klügere Partei kann von der Truppe her die kleinere sein. Ja? Und das heißt, wir brauchen nicht ein starkes Heer hinter uns, also bildlich gesprochen, sondern wir brauchen einfach kluge, strategisch denkende Menschen, die seriös sind, seriös rüberkommen, einen seriösen Plan haben, die in sich eine Botschaft vermitteln und haben, die tragfähig ist, die einfach auch auf Evidenz beruht.
Hallo, liebe Zuschauer. Ja, heute geht es um das Thema 19. Juni, eine Demonstration, die nicht angemeldet ist. Und wir wollen nur aufklären mit Kati Hillander, Sozialpsychologin, und mit Markus Heinz und Viktoria Richter, Vicky genannt, die jeweils in ihrem Spezialgebiet große Ahnung haben, die jeweils in ihrem Gebiet Koryphäen sind, Politikberatung machen, Militärberatung und anwaltliche Beratung. Und meine Wenigkeit, das wissen ja die meisten, ich komme aus der Werbung und aus der strategischen Beratung und aus der Konzeption. Und ja, wir wollen einfach mal über die Demo am Wochenende reden. Ich denke, Demos sind wichtig, aber es gibt natürlich auch Risiken, gerade in dieser Zeit, wo sich auch die Politik immer mehr in die Ecke drängen lässt von den Medien. Also von daher sollten wir natürlich jetzt wirklich gerade aufpassen, dass nicht die Arbeit, die wir gemacht haben, innerhalb von 2, 3 Tagen kaputt ist. Also ich begrüße euch alle drei. Fangen wir vielleicht mal mit Kati an. Kathi, was könnte das Risiko sein bei einer Demonstration, die nicht angemeldet ist, die sich auf den Artikel 20 beruft und Artikel 4, also das Widerstandsrecht? Das ist ja eine Interpretationssache. Was ist deine Befürchtung, du bist ja spezialisiert auf Gruppendynamiken. Und was kann in dieser Gruppendynamik passieren?
Ich denke, das, was relativ offen auf dem Tisch liegt, wir können es alle nicht genau definitiv sagen, aber wir können mutmaßen und müssen einige Szenarien durchdenken, so wie es auch die Gegenseite macht. Also die Gegenseite denkt sich immer sehr, sehr viele Szenarien durch und muss es natürlich strategisch und aus diesen Szenarien eine Option nehmen, wie man die Kritiker mundtot macht. Und das könnte eben so ein Szenario sein. Eine Plattform, wo man dann sagen kann, hey, wir haben es gewusst, ihr Kritiker seid eigentlich Staatsfeinde etc. Und jetzt habt ihr uns so quasi die Ermächtigung gegeben, hier mal anders und radikal durchzugreifen und euch noch einmal einen anderen Stempel aufzudrücken, nämlich als Staatsfeinde etc. Und wie gesagt, wir können es zwar nicht wissen, ob dem definitiv so ist, aber wenn das eine oder andere darauf hindeutet, und das könnte es in diesem Fall ja durchaus sein, dass das darauf irgendwie alles darauf hindeutet, dass hier sehr viele auch Gefahr laufen, in eine Falle zu laufen, nämlich in einer von der Regierung inszenierten Falle, könnte durchaus möglich sein, dann kann das natürlich der Todesschuss für die Gegenwehr darstellen, ja, weil dann die Regierung einfach zu anderen Mitteln greifen wird und das dann in der Masse über die Mainstream-Medien auch entsprechend dann kommunizieren wird. Sie hat es ja jetzt schon getan. Also jede kleine, noch so friedliche Demo wurde für unglimpflich in der Öffentlichkeit, ja. Die meisten, die nicht dort waren, haben keinen Tor davon, was da wirklich abgegangen ist. Also ich weiß es von Österreich, wo die Demos sehr, sehr friedlich ablaufen, wo ich auch auf sehr vielen war. Sehr friedlich, sehr, sehr nette Menschen, von ganz jung bis ganz alt, Polizisten, Ärzte, alles. Und in den Mainstream-Medien kamen nur Hooligans und sonst was rüber. Also nicht anders als in Deutschland. Und auch hier wird es so sein, dass es medial natürlich dann, egal wie es ausgeht, auf jeden Fall zulasten der Gegenbewegung dargestellt werden wird. Und man sucht natürlich gerade jetzt, wo die politische Bühne in Deutschland und in Österreich sehr geschwächt ist. Ja, also Merkel hat mit Skandalen zu kämpfen, Sebastian Kurz und Kompagnons halten sich seit 6 Monaten über Wasser, obwohl sie jede Woche mit einem neuen Skandal auftrumpfen und die sind echt nicht ohne. Trotzdem sind sie noch da. Das heißt, wenn man mich fragen würde, wie könnten wir jetzt uns stabilisieren, aber die Gegner nochmal destabilisieren, könnte ich sagen, okay, wie wäre es denn mit so einer getürkten Geschichte? Daraus kann man natürlich einiges basteln und da muss man darauf aufpassen. Also wir haben jetzt 1,5 Jahre Manipulation, psychologische Manipulation, psychologische Kriegsführung initiiert von der Gegenseite gesehen. Das ist einfach so. Ja, also ich hab das schon in mehreren Interviews gesagt. Die Handschrift für psychologische Kriegsführung liegt auf dem Tisch. Ja, also als Sozialpsychologin braucht man da keiner was anderes weismachen. Es wird manipuliert. Also warum auch nicht hier? Und warum auch nicht durch solche Mittel? Wir haben ganz offensichtliche Mittel schon in Kriegspropaganda erlebt. Das waren so aufblasbare Panzer, ja. Und warum kann das nicht zum Beispiel auch ein aufblasbarer Panzer sein, halt jetzt bildlich gesprochen, ja? Kann genauso der Fall sein. Deswegen wirklich Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, damit das nicht nach hinten losgeht. Und ich würde auf jeden Fall raten, friedlich zu bleiben.
Vicky, ich schicke jetzt mal die beiden Damen vor, bevor ich dann zu Markus komme. Ja, und zwar, wenn man so lange wie du beim Militär strategische Kriegsführung übt, wie ist das dann, also gibt es da Dinge, die wir uns als Gesellschaft gar nicht vorstellen können, die da möglich sind?
Ja, natürlich, also wir denken eigentlich immer, dass, also 90% denkt da sehr naiv, bei uns auch in der Bewegung, was der Staat alles nicht machen kann, aber wir müssen halt denken, der Staat plant es ja nicht seit gestern, der macht, hat es jetzt nicht seit den 15 Monaten jetzt auf einmal gemacht. Also das ist eine Strategie, eine Agenda, die ist wahrscheinlich seit Jahren geplant, weil sonst hätte man, Entschuldigung, die Welt nicht so gleichschalten können in dieser kurzen Zeit. Also müssen wir davon, also deswegen müssen wir davon ausgehen, dass die einfach diverse Strategien schon in der Hinterhand haben und dann geschaut haben, welche wird denn am ehesten greifen können. Und deswegen ist jetzt diese Geschichte am 19.06. auch für mich ein Honeypot für die Regierung. Also die Regierung nützt ihn als Honeypot. Das heißt, dass die Regierung möchte, dass wir Fehler machen. Und das hat die Kathi ja auch schon super erklärt mit dieser Geschichte, dass die das ausnutzen können. Und das werden sie auch machen, weil jetzt setzen wir uns einfach mal in die Situation oder in die Stellung der Regierung. Okay, es gibt jemanden, der macht Sprachnachrichten, der plant es schön, das wird jetzt nicht angemeldet, nützen wir das doch einfach. Also leichter kann man es den Gegner nicht machen, indem wir so große Fehler machen. Also wir gehen dahin, wir melden nichts an, das ist schon mal kritisch in der Pandemiezeit. Wir sehen, wie das leicht geht, Demonstrationen, die angemeldet sind, einfach aufzulösen mit den fadenscheinigsten Gründen. Und dann gehen wir dahin, wir treiben die Menschen dahin, die sollen da vielleicht ein bisschen außenrum in Berlin sein und dann sollen sie alle ins Regierungsviertel gehen. Also ich als Regierung würde das mich hinsetzen und sagen, ja, kommt doch, bitte, kommt alle. Und dann haben wir die Bilder, die wir brauchen, weil dann haben wir auch die endlich mal eine Begründung, euch wirklich so zu framen und zu Staatsfeinden zu machen, was wir schon seit 15 Monaten versuchen. Also wir versuchen das ja wegen jedem Grund erstmal die ganze Bewegung in die rechte Schiene zu stellen. Rechte Schiene kann ich sehr schnell als rechtsextrem deklarieren und dann irgendwann mal sind es dann Rechtsextreme, Rechtsterroristen. Wenn wir jetzt das so weit bringen, dass es dann auf den Straßen eskaliert und das meiner Meinung nach ist die Chance sehr, sehr groß, dass es am 19. Bewegung einfach nur noch aus Wut besteht. Also das hört man in den Reden, das hört man, wenn man den Leuten mal zuhört auf den Demonstrationen, die haben alle die Schnauze voll. Das verstehe ich, das ist auch klar, ich habe auch die Schnauze voll, aber wenn wir da mit so einem großen Wutpotenzial reingehen, und einer macht dann einen dummen Fehler, dann hast du dann Gewalt auf den Straßen. Und darauf wartet einfach die Regierung. Weil dann hat sie ihre Bilder, da hat sie ihre Medienvertreter, die stehen dann an den richtigen Stellen. Das haben wir auf mehreren Demonstrationen schon gesehen. Dann werden halt dann aus Eiern werden Steine, die auf Medienvertreter geworfen werden. Dann hast du dann Verteidiger, die in Demonstrationen drin sind. Die versuchen dann irgendwie irgendwelche Polizeisperrungen durchzubrechen. Und da hast halt dann irgendeinen Idioten, der macht halt dann einen Fehler und dann hast du Gewalt auf den Straßen. Und dann hast du das Problem, dann können wir dann auch nicht mehr sagen, ja, wir sind ja friedlich. Nein, wir sind da hingegangen, wir haben es vorher gewusst, dass es passieren kann und dann sind wir geframed. Und ich finde, das ist einfach viel, wir machen es dem Gegner da einfach viel zu einfach.
Ja, vielen Dank. Markus, die Demo, die ja keine Demo ist, so sieht man das auf der Webseite. Beruf dich auf den Artikel 20, Absatz 4 ist es, glaube ich. Das ist also das Recht auf Widerstand. Die Begründung ist ganz einfach: Demos wurden verboten. Demos kann man nicht mehr praktisch anmelden. Das ist ja eine Tatsache. Und jetzt ist das sozusagen die Lösung, um praktisch einfach zu demonstrieren. Mein Hund hier rennt hier immer durchs Bild. Ja, genau, den haben wir auch noch hier. Genau, und was bedeutet das? Also was bedeutet das juristisch? Ist es so, dass man sich auf diesen Artikel berufen kann? Ist das ein Artikel, der wirklich dann aus dem Hut gezaubert werden kann, wenn eine Demo nicht mehr angemeldet werden kann?
Naja, man kann ja zunächst mal, kann man relativ viel versuchen. Also ich muss dir dahingehend widersprechen. Natürlich wurden Demos angemeldet und viele Demos wurden verboten. Aber wenn ich es natürlich gar nicht erst versuche anzumelden, dann mache ich es dem Gegner halt auch relativ einfach. Da kann er was sagen, ja, die halten sich nicht ans Recht. Wir fordern von denen, dass sie sich ans Recht halten. Und zunächst mal ist ja eine Demo-Anzeige, heißt ja korrekterweise, kein wirkliches Problem. Ja, ich habe überhaupt kein Thema damit, wenn der Staat Demos verbietet, dann durch die Stadt zu spazieren. Ja, habe ich selber auch schon oft gemacht, werde ich auch weiterhin tun. Aber wenn man halt von Anfang an sagt, wir zeigen das nicht an, gebe ich dem Gegner Futter. Und der 20.4 ist jetzt auch nicht so konzipiert, dass ich einfach sagen kann, na, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich probiere es nicht, ich zeige es nicht an, ich gehe nicht den Rechtsweg und dann kann ich mit 20.4 machen, was ich möchte. Ganz so einfach ist es nicht. Und vor allem ist es ja so, der 20.4, der wird am Ende vor allem eine Rechtfertigung sein, weil wir müssen einfach hier von Machtverhältnissen reden und von der Macht des Faktischen. Ich kann mich auf die tollsten Paragraphen berufen. Das machen wir als Anwälte seit 15 Monaten. Der Staat ignoriert es. Er ignoriert es völlig, weil er die Macht hat. Und das ist, was halt viele nicht verstehen. Selbst wenn ich eine Rechtsposition habe, die durchgeht. Wenn der Richter dann sagt, ist mir egal, ich weise diese Klage ab oder ich weise die Verfassungsbeschwerde ab, dann kann der Staat erstmal weiterspielen. Das heißt, jeder, der jetzt hier auf Basis von 20.4 in Anführungsstrichen Blödsinn machen würde, ja, der würde dann erstmal Probleme kriegen, weil der Staat sagt, nee, natürlich, 20.4 greift nicht. Das hat jeder Staat bisher gemacht. Also in jeder Verfassung, in jedem Grundgesetz stehen oder in vielen stehen solche Sachen drin. Aber am Ende ist es eine Frage, wer hat die Macht im Staat? Und die haben momentan ganz offensichtlich nicht wir. Natürlich kann man 2024, und das wird am Ende auch passieren, wenn das Ganze mal kippt, und es wird kippen, aber die Frage ist, wann kann man sich darauf berufen? Da werden auch viele Leute nachträglich rehabilitiert werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt einfach den 2024 so zu verstehen, naja, ich probiere es gar nicht erst, ich berufe mich jetzt drauf und dann gehe ich davon aus, dass das schon funktioniert, dann reden die mit mir und dann läuft es. Das ist schlichtweg weltfremd. Ja, also es gibt da draußen faktische Realitäten und der Staat ist noch wesentlich fester im Sattel. Also ja, der Gegner, ja, der ja unsere Regierung instrumentalisiert, ja, ist ja nicht so, dass die Regierung hier das einzigste Problem wäre, dass man es nicht einfach der Ansicht sein kann, ich habe eine Vision, da kommen 2, 3 Millionen Leute nach Berlin. Ich meine, die Vision darf man haben, ja, ich habe mit Georg auch gesprochen, aber es kann halt auch ganz, ganz schnell einfach eine Falle sein und relativ viel Wunschdenken. Und ich merke das momentan selber. Es gibt, gerade wenn ich mir die Reden anhöre, ich war ja eigentlich bisher auch immer einer, der sehr deutlich und auch teilweise aggressiv gesprochen hat, aber ich weiß, was ich sage. Ich weiß es eigentlich wirklich zu jeder Sekunde, weil ich genau weiß, die gucken bei mir genau hin. Ich habe es ja auch eben gelernt, mich so auszudrücken, dass ich eben nicht angreifbar bin oder nur so weit wie möglich. Aber ich höre es jetzt halt bei vielen raus, dass die übers Ziel hinausschießen. Und da bin ich auch bei meinen zwei Vorrednerinnen. Wir machen es dem Gegner extrem einfach, wenn wir sagen, wir melden das nicht mehr an. Naja, wenn es eskaliert, eskaliert. Solche Sprüche habe ich auch schon gehört, also auch in irgendwelchen Meetings. Da habe ich gesagt, Jungs, da bin ich raus. Ja, macht euren Scheiß selber, weil das nutzt uns nicht. Das nutzt nur dem Gegner. Und man muss einfach manchmal ein bisschen mit dieser naiven Weltsicht aufhören, die wir da haben. Naja, dann wird es schon irgendwie klappen. Ganz so einfach ist es nicht. Ich warte eigentlich schon länger darauf, dass sie irgendeine Möglichkeit finden, dieses lange, lange aufgebaute Framing jetzt endlich mal mit Fakten zu füllen, weil das ist ihnen bisher nicht gelungen, ja, weil wir einfach immer friedlich waren. Aber am Ende zählen die Bilder, die in den Mainstream kommen. Ich war am 29.08.2020 mit dem Neffen von John F. Kennedy in Berlin auf einer Bühne und viele andere auch. In den Medien ist das nicht präsent. Also ist es für 83 Millionen oder 82 Millionen Menschen in diesem Land nicht passiert. Und genauso läuft es, wenn eine Bewegung zwar friedlich ist, aber man schafft irgendwie dem Gegner die Möglichkeit, ein paar falsche Bilder zu produzieren. Und da muss man höllisch aufpassen. Und da finde ich die Taktik, die da jetzt angewandt wurde für diese Demo, die keine sein soll, aber natürlich eine ist, einfach höllisch gefährlich. Ja? Und da denkt man einfach nicht drei Schritte weiter, weil wir müssen ja einfach, wir sitzen hier auf einem Schachbrett und hier werden sehr viele Züge gemacht und einfach nur jetzt zu sagen, ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich habe da eine Idee, eine Vision und dann kippen wir das alles. Also wir können momentan wesentlich mehr verlieren, wenn wir unüberlegte Aktionen machen, anstatt dass wir einfach mal ein Stück weit abwarten und den Gegner die Fehler machen lassen. Ja, das heißt nicht, dass wir nicht mehr weiter demonstrieren sollen, aber wir müssen das schlau machen. Weil die sind angeschlagen, aber nicht so, wie sie das viele glauben, dass jetzt die Medien auf einmal auf unserer Seite sind.
Ja. Das, was du gerade gesagt hast, das glaube ich auch. Das ist nämlich die wichtigste Taktik überhaupt, die anderen die Fehler machen zu lassen und geduldig und in der Mitte zu bleiben. Reden wir vielleicht mal über ein paar Dinge, die für mich oder auch für euch vielleicht ein Indiz sein könnten, dass das eine Aktion wird, die nach hinten losgeht. Also ich habe in Paris miterlebt, wie eine Organisation aufgerufen hat, mit Generälen, mit ein paar alten Politikern und mit einigen mehr. Also die das waren die Initiatoren, die wollten in Paris auch die Politik zum Sturz bringen. Die wurden alle weggecasht und zwar schon eine Woche, bevor überhaupt die Demo stattgefunden hat. Das, was mir und warum ich dieses Meeting auch zusammengerufen habe, ist nicht, dass ich gegen Demonstrationen bin, ganz und gar nicht. Ich denke mal, die sind super wichtig. Sie sind aber nur ein Teil. Viel strategische Arbeit findet im Hintergrund statt, über zum Beispiel Ärzte für Aufklärung, Anwälte für Aufklärung und. Es gibt mittlerweile so viele Organisationen und diese Hintergrundarbeit ist mindestens so wichtig wie das nach außen gehen und sich zeigen. Was für mich jetzt ein Indiz ist, dass die Initiatoren noch nicht weggecasht worden sind. Weil sie haben öffentlich nämlich gesagt, sie wollen eine unangemeldete Demo veranstalten. Und was ich noch viel, viel gefährlicher finde, wo Veteranen mit dabei sind, und das ist eigentlich eine Kriegserklärung, das muss man ganz klar sagen. Wenn man so etwas macht, ist das praktisch schon, ich habe eine Waffe dabei. Ne? Und das ist in dem Moment, finde ich, sehr, sehr gefährlich. Vielleicht da ganz kurz nochmal zu Vicky, weil das auch eher ein Thema ist, was militärisch ist. Wann ist eine Drohgebärde sozusagen ein Angriff? Ist das schon alleine dadurch, dass man sagt, da sind Veteranen mit dabei, ist das schon eine Drohgebärde?
Also da wir jetzt in einer ganz anderen Zeit sind und der Staat ja auch nicht mehr der Rechtsstaat ist, sondern einfach so agiert, wie er agieren will, kann der eigentlich alles als Drohgebärde sehen. Aber wir müssen jetzt einfach mal davon ausgehen, okay, es kommen Reservisten. Es kommen wütende Reservisten, die seit 15 Monaten gesehen haben, dass hier was falsch läuft. Die haben einen Eid auf die Verfassung, auf die Grundrechte abgelegt und die haben irgendwo auch eine Liebe zu ihrem Land. Und wenn du dann dahin gehst und du hast unter den Leuten, was auch wahrscheinlich ist, weil diese Gruppierung sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr groß geworden ist, dass du da auch Leute drin hast, die eigentlich da nicht reingehören und wo der Staat will, dass die da drin sind. Und da ist dann die Gefahr sehr groß, dass es zu einer Provokation führen kann. Und Reservisten sind Menschen, die haben eine Ausbildung genossen, sich wehren zu können. Mit oder ohne Waffe. Also ich sage jetzt nicht, dass nur weil da jetzt Reservisten kommen, die haben eine Waffe dabei oder so, weil das ist eher unwahrscheinlich. Aber trotzdem haben die ein gewisses Handling und wissen, wie sie sich wehren können. Also da hast du da schon mal ein gewisses Gefahrenpotenzial gegeben. Was ich jetzt aber nicht sagen will, dass die Reservisten von Haus aus irgendwie zu einem Putschversuch aufrufen, aber diese Sprachnachricht, die es vor dieser, also als Werbung für diesen 19.06. gegeben hat, die haben ja gesagt, ja, da kommen die Reservisten und ja, es kommen die Bauern, die werfen dann gewisse Traktoren um. Also es wird schon.
Wasserwerfer. Nur ganz kurz, dass ich ganz
Genau.
kurz rein darf. Es war ja diese Sprachnachricht, die war ja nicht vom Georg, die war ja wohl von einem Oliver, die hast du ja dann auch ein bisschen analysiert. Und das sind halt die Sachen, die dann halt schon sehr seltsam sind. Da muss ich mich ja auch selber mal dazu erklären, ja. Wenn ich sowas höre, also wenn ich eine Demo oder was auch immer planen würde und dann erzählt einer, ja, keine Ahnung, Wasserwerfer werden umgeworfen von Bauern und so weiter und die kommen und jene kommen, dann muss ich halt auch was dazu sagen. Ja, weil ansonsten mache ich mich halt dann ein Stück weit, ja, mitverantwortlich auf jeden Fall. Ja.
Also ich würde gar nicht zu so einer Demo hingehen, wo so eine Vorankündigung schon
Nee.
stattgefunden hat. Ja, weil, also dann sage ich, nee, Finger weg, weil das ist dann einfach nicht, nicht im Sinne der Sache. Ja. Das dient dann wirklich der Gegenseite. Ja. Also ich würde gar nicht hingehen, muss ich offen
Es ist ja auch
sagen.
nicht seine Ankündigung gewesen, deswegen habe ich ja mit dem Georg auch geredet. Ja, aber natürlich, jeder kann irgendeine Ankündigung machen. Die ganzen großen Demos, ich habe ja das ja auch mit der Polizei teilweise besprochen, weil ich da bei den Anmeldungen mit dabei war. Es gibt immer irgendwelche Aufrufe von irgendwelchen Gruppen, aber die Frage ist, gehören die dann zu denjenigen, die das organisieren oder grenzen die sich sauber ab? Ja, weil, also nicht im Sinne von der darf und der darf nicht, aber ich muss mich halt zu irgendwelchen Gewalt aufrufen. Das sollte ich mich dann schon dringend abgrenzen. Das rate ich auch wirklich jedem. Und wenn man das nicht sauber tut, und das ist hier definitiv nicht passiert, dann würde ich da auch nicht hingehen, da werde ich da auch nicht hingehen. Also ich bin da sicherlich nicht in Berlin und zwar aus sehr guten Gründen und ich habe mit den jeweils Verantwortlichen auch geredet, habe das lange analysiert. Dann wird es halt einfach gefährlich. Wenn man dann sagt, naja, da habe ich jetzt keine Zeit, wenn da irgendeiner was sagt. Man hat am Ende irgendwo die Verantwortung und viele hören sich das dann halt nicht genau an, was hier alles jetzt so in Vorbereitung ist und denken, naja gut, das ist jetzt halt der letzte Ausweg und vom letzten Ausweg sind wir hier noch ganz, ganz weit entfernt. Ja, also es kann höchstens ein großer Fehler werden und ja, von solchen Aufrufen sollte man sich dann halt auch, wenn man selber sowas plant, ja, so einlädt, wie das der Georg gesagt hat, dann muss man sich dazu erklären, also ganz dringend. Und wenn man das nicht tut, dann muss man überlegen, warum passiert hier nichts, so wie es der Kai gerade angesprochen hat in Paris. Der Staat hat sehr viele Möglichkeiten, ja, solche Gefährder dann zumindest, dass sie eine Gefährderansprache kriegen. Und der Staat kann die Leute auch erstmal kassieren, wenn er hier wirklich befürchtet, dass es kracht oder dass hier irgendjemand sowas plant. Und wenn ich Sätze höre, wie das Regierungsviertel umzingeln, da würde ich als Staat hellhörig werden, oder ist der Staat auch hellhörig? Und wenn er dann gegen die Leute nichts macht, dann nimmt das er entweder überhaupt nicht ernst, Möglichkeit eins, oder er möchte einfach, dass das mal so weiterläuft und guckt, was passiert. Weil im Staat würde jede Art von Eskalation nutzen. Und das müssen die Leute verstehen. Es ist das eine, wenn man in Leipzig mit 50.000 Leuten an der Polizeisperre vorbeigeht oder da mal ein bisschen gedrückt wird und die gehen irgendwann auf die Seite, als wenn man irgendwo im Reichstagsviertel sich bewegt, das ist das Zentrum unserer Macht in diesem Staat, ja. Und da werden die ganz andere Geschütze in Anführungsstrichen auffahren, um das für sich auszunutzen, um das zu verteidigen. Und wenn sie es nicht verteidigen, wie beim sogenannten Reichstagssturm, dann machen die das aus gutem Grund, dann möchten sie genau die Bilder haben. So war es am 29.08. ja auch.
Wir haben ja noch immer die Bilder vom Sturm des Kapitols in Amerika, ja, also wo wir auch bis heute eigentlich nichts wissen, ja, wo sehr, sehr viele verschiedene Informationen kursieren, wo man auch Videoaufzeichnungen sieht, wie die Polizisten die Leute eigentlich hineinbegleiten. Das heißt, auch das sehr, sehr fragwürdig. Und was haben wir gehört? Wir haben hier gehört, dort gab es Tote. Wenn man recherchiert hat, hat man mitbekommen, diese Toten, 4, 5 Toten, waren einfach in der Umgebung, aber das waren Herzinfarkttote etc. Und die wurden aber gleich als Tote im Rahmen dieser Stürmung von den Mainstream-Medien betitelt. Also sehr, sehr schmutzige Medienarbeit, muss man ganz definitiv sagen. Und dasselbe passiert ja auch hier. Und da muss man aufpassen. Und wir hatten ja auch schon ähnliche Dinge in Österreich, wo auch gesagt wurde, okay, das Parlament wurde gestürmt, das Parlament ist bei uns geschlossen, weil es eine Baustelle ist, ja, und da überhaupt niemand, ja. Das heißt, die Medien probieren es immer wieder und die oben probieren es immer wieder eben, wie ihr schon gesagt habt, diese Bilder zu generieren. Und dann ist es komplett egal, ob das friedlich ist oder friedlich war. Das ist komplett egal. Ankommen tut einfach hier nur kriegerische Szenarien und wir sind dann die Bösen und die Schlechten und wir haben jetzt, und die anderen haben dann das Recht, so quasi auf uns zu ballern, ja, wenn sie dann möchten.
Genau, ja, das Ganze wurde, ja, da möchte ich auch sagen. Mit Bildern wurde das ja auch alles angefangen, ja, die Bilder aus Bergamo. Wenn ich ganz kurz darf, zu diesem Kapitolsturm, ich meine, ich war da die ganze Nacht wach, ich habe auch so ein bisschen berichtet, ich habe auch diesen Schuss, der da abgegeben wurde, angeblich auf diese Dame, da gab es auch so viele Ungereimtheiten. Ja? Also da sind Leute, die stehen seelenruhig daneben, während neben ihnen gerade jemand erschossen wird. Das waren keine Soldaten, sondern Zivilisten. Also der normale Zivilist zum Beispiel, der reagiert dann anders.
Vielleicht nochmal die Frage an alle. Wir sehen das ja auch in den Chats, dass immer mehr Leute ungeduldig werden und sagen, jetzt müssen wir richtige Männer ran und wir müssen die da wegbürsten. Und das sind dann einfach noch die softesten Kommentare unter den Videos, wenn ich zur Meditation aufrufe. Im Umkehrschluss glaube ich aus meiner Erfahrung, dass wenn viele Menschen sich einig sind, wenn sich Millionen von Menschen einig sind, dann braucht es das gar nicht. Denn das Zeichen an sich, ein friedliches Zeichen, ist der beste Kommunikator. Und Menschen verbinden sich lieber mit Menschen, die friedlich sind, als Menschen, die ihnen Angst machen und die eine kriegerische Auseinandersetzung provozieren. Ist das so? Oder gibt es auch Momente, wo man dann einfach wirklich sagen muss, jetzt ist die Zeit, Krawall zu machen und die Sache umzudrehen, so wie es zum Beispiel die Linke ja sehr oft macht. Wir haben jetzt gerade diese Häuserräumung gesehen, die war sehr brutal, die war ja eigentlich schon auch menschenverachtend, weil die Polizisten sind ja immer nur ausführende Organe, die dazwischen geschoben werden. Ist das so, dass man friedlich etwas erreichen kann?
Ich würde es, also sag mal, als Psychologin würde ich das so sehen, dass es nicht unbedingt die stärkere Partei ist, die einen Krieg gewinnt, sondern die klügere. Ja? Und die klügere Partei kann von der Truppe her die kleinere sein. Ja? Und das heißt, wir brauchen nicht ein starkes Heer hinter uns, also bildlich gesprochen, sondern wir brauchen einfach kluge, strategisch denkende Menschen, die seriös sind, seriös rüberkommen, einen seriösen Plan haben, die in sich eine Botschaft vermitteln und haben, die tragfähig ist, die einfach auch auf Evidenz beruht, aber mit sehr viel psychologischem Know-how, das auch in die Masse bringt. Ja. Das heißt, wir wissen einfach, die Gegenseite arbeitet mit sehr, sehr plumpen psychologischen Mechanismen. Mit so plumpen Mechanismen werden wir hier nicht viele abholen können. Ja. Also umgekehrt. Wir brauchen hier schon etwas gefinkeltere Psychologie, um hier eingreifen zu können. Aber es ist absolut machbar. Das heißt, klug, strategisch, gut durchdacht, aber wir müssen nicht viele sein. Ja. Es gibt auch in der Psychologie der Zahlen immer so Knackpunkte. wie viele Leute braucht es? Also in einem kleinen Setting, also juristische Psychologie zum Beispiel, reichen ein oder zwei. Also einer reicht eigentlich, um zum Beispiel 12 Geschworene die Meinung umzudrehen. Das wissen wir einfach. Also mit Zahlen kann man sehr vieles machen. In einer ganzen Population ist es schwierig zu filtern, wie viele man hier bräuchte. Man braucht nicht alle. Also wir brauchen nicht für Deutschland 83 Millionen. Es reichen wirklich wenige Millionen, Hunderttausende, wenn die Botschaft so gut und strukturiert kommuniziert wird und aufgearbeitet wird, wie es halt möglich ist. Wichtig ist der Sender der Botschaft, also der Nachrichtensender, derjenige, der das hinaustransportiert. Hier muss ein großes Vertrauenspotenzial drinnen stecken. Und dann hat man schon einen Fuß in der Tür. Deswegen sehe ich das auch wie die Wiki, also nicht nur einfach irgendwie auf Waldorf im Kreis tanzen und die Sache wird schon irgendwie gut gehen. Ja, das wird zu wenig sein. Wir müssen schon aktiv werden, wirklich aktiv werden, strategisch aktiv werden, aber eben auf einem sehr hohen Niveau strategisch aktiv werden, ja. Und das ist dann so quasi unsere Waffe der Wahl. Und das ist auch die einzige Waffe, die uns stark genug macht, wo die Gegenseite nicht irgendwie was einwenden oder einhaken kann, weil wir einfach nichts liefern, weil wir einfach auf einem hohen Niveau unterwegs sind. Nur ohne diesen strategisch-psychologischen Gegenangriff sieht es nicht gut aus, ja. Also das braucht es, ja. Das braucht es einfach. Und dahintümpeln und wenn es weltweit 50.000 Gruppierungen gibt, das ist sehr schön für die 50.000 Gruppierungen, aber das wird nicht der Stein sein, der das Ganze ins Kippen bringt. Ja, das wird es nicht sein. Da braucht es wirklich schon etwas mehr Kalkül und Strategie dahinter. Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, der Klügere gewinnt, ja, nicht der Stärkere, der Klügere.
Der Klügere und der auch halt mit denen, also ganz die Tools von den anderen sollte man nicht vergessen. Also die haben eine sehr ausgeklügelte kriegspsychologische Agenda aufgebaut und die haben ihre Narrative geschafft.
Wo seht ihr die Lösung, den Widerstand einfach so zu formieren, dass wir Erfolg haben werden? Wo sind die strategischen Möglichkeiten? Vielleicht als erstes an dich, Markus, was für Möglichkeiten haben wir? Du bist sehr erfahren. Was ist die Strategie für die nächsten Monate, Jahre?
Na gut, ich bin zunächst mal mehr Taktiker als Stratege, aber die Strategie muss momentan einfach sein, dass wir erkennen, wie die aktuellen Machtverhältnisse sind, dass wir das nicht in kürzester Zeit jetzt mit Verzweiflungstaten ändern können. Weder auf der Straße noch in dem Parlament noch sonst wo. Das heißt, wir müssen diesen medialen Krieg, in dem wir sind, annehmen. Wir müssen schlauer sein als die Gegenseite. Wir müssen deren Fehler ausnutzen und selber so wenig wie möglich machen. Und da müssen wir insgesamt einfach noch mehr strategisch denken und auch taktisch denken und einfach akzeptieren, dass das Ganze hier eine Weile dauern wird. Und so lange müssen wir erstmal alle mit dieser Situation leben. Wir sind hier nicht in einem Staat wie jetzt, keine Ahnung, China oder so, wo das System einfach völlig verfestigt ist, wo du einfach nur die Wahl hast, dich anzupassen oder zu gehen. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht, soweit sind wir in Europa noch nicht. Wir müssen einfach langfristig und mittelfristig die Dinge so machen, um immer mehr Menschen auf unsere Seite zu ziehen, um aber auch die kritische Masse auf die Seite zu ziehen. Das heißt, die Menschen müssen auch sichtbar sein. Die müssen auch auf der Straße sichtbar sein und im öffentlichen Leben. Und das ist jetzt einfach ein längerer Prozess. Es ist nicht so wie letztes Jahr am 29.08., da waren Hunderttausende auf der Straße, wären mehrere Wochen später, zum Beispiel am 3. Oktober, Millionen auf die Straße gegangen, wäre das Thema beendet. Aber dabei sind wir nicht. Wir müssen einfach die Realitäten sehen. Wir müssen sehen, dass auch innerhalb der ganzen Bewegung nicht immer nur jeder auf unserer Seite ist, dass der Gegner eben auch nicht dumm ist und untätig. Und wir müssen deshalb gewinnen, weil wir schlauer sind, weil mächtiger sind wir momentan nicht. Wir müssen die Menschen auf unsere Seite ziehen und ihnen zeigen, dass unser Weg der ist, wie man in einer Gesellschaft leben möchte. Und das vielleicht auch als Abschluss zu der Bewertung für der Demo am 19. Juni. Da halte ich es einfach für einen Fehler, wenn man jetzt hier, und ich lese es aus vielen Nachrichten raus, so eine Art Verzweiflungstat bringt. Das ist der letzte Ausweg. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir hier verloren. Nein, so ist es nicht. Wenn es schief geht, dann haben wir möglicherweise verloren. Wenn der Staat die Bilder kriegt, wenn der Staat weiterhin die Bilderhoheit hat. Wir haben es in Weimar mal geschafft, die Bilderhoheit kurzzeitig zu kriegen. Natürlich nicht im Mainstream, aber zumindest ein bisschen. Und wir müssen einfach diesen medialen Krieg annehmen, weil Kriegsführung, was anders ist das hier leider nicht, ist heute anders als vor 40 oder 50 Jahren. Deswegen müssen wir auch das Ganze mehr in den Medien tragen und eben nicht diese ja, letzte Chance, wir müssen jetzt irgendwas tun, wir müssen uns jetzt hier wehren, manche sagen dann auch mit Gewalt oder so. Das wird nicht der Weg sein, das ist der Weg des Gegners, aber nicht unserer. Also wir brauchen einen langen Atem.
Lange Atem ist sehr, sehr wichtig. Ja. Also ich sage nur Marshmallow-Experiment, wer das kennt. Ja. Das sind die Kinder, denen ein Marshmallow vorgesetzt wurde und dann wurde geschaut, welches Kind hält das ein paar Minuten aus mit dem Versprechen, wenn du es ein paar Minuten aushältst, diesen einen Marshmallow nicht zu essen, dann kriegst du am Ende zwei. Und welche Kinder haben diese 3, 4 Minuten nicht ausgehalten, haben den Marshmallow gleich gegessen. Ja. Das ist der sogenannte Belohnungsaufschub. Das heißt, wir sind jetzt gefordert, diesen Belohnungsaufschub zu steuern, zu wissen, jetzt muss ich warten, etwas geduldig sein. Dafür kann ich dann so quasi meine Lorbeeren ernten. Und das wird halt nicht morgen sein, das wird nicht am 19. sein, sondern es wird all along sein. Und die, die jetzt zu hastig nach dem Marshmallow greifen, weil er gerade einfach so greifbar vor der Nase sitzt, ja, die tun sich nichts Gutes und die tun niemandem etwas Gutes damit. Ja. Das heißt, einfach etwas Geduld aufbringen und hier etwas strategisch und taktisch vorgehen. Ja.
Vicky, vielleicht du zum Schluss. Was ist deine Idee? Du bist sehr erfahren mit Taktik, mit Strategie. Wo siehst du die Lösung? Siehst du es auch so wie eigentlich jetzt bisher alle, dass wir doch Geduld brauchen, Zeit brauchen? Und die anderen die Fehler, um die, dass die anderen die Fehler machen. Also was ist deine Taktik?
Also es ist immer besser, dass wir die anderen die Fehler machen lassen. Also wir sollten keine Fehler machen. Wir sollten auch nicht zu kopflos in die Geschichte reingehen. Da finde ich die 19.06. ist sehr gutes Beispiel. Das ist eine kopflose Aktion. Das ist einfach nur ja eine Harakiri-Aktion. Das sollten wir nicht machen. Und wichtig ist es auch einfach, wie beide schon gesagt haben, die Strategie auch darauf hinauszulegen, es wird ein längerer Krieg sein. Also es ist jetzt morgen nicht vorbei, es ist in 3 Monaten nicht vorbei, es ist auch nicht vorbei, wenn die Wahl ist. Und wir müssen halt schauen, dass wir unsere Köpfe und unsere Organisation sauber halten, also auch die nicht kaputt framen mit irgendwelchen Aktionen. Und die auch nicht kaputt framen lassen. Wir müssen auch einfach aufhören, so naiv zu sein, zu sagen, jeder in unserer Bewegung ist guter. Und wir müssen auch einfach mal schauen, die Tools von den anderen auch zu benutzen. Also die Regierung benutzt die Psychologie auf der plumpesten Art. Also die nutzt einfach die plumpesten und einfachsten Triebe, das ist Angst. Und wenn wir ein bisschen mehr ihre Tools, also ich sage jetzt nicht, dass wir auch auf diese Angstschiene gehen sollen, das wäre falsch, aber wir können trotzdem ein YouTube weiter benutzen, wir können weiter Instagram benutzen, wir können Hashtags setzen, ich lasse mich nicht impfen, einfachste Propaganda setzen, also auch dieses ich lasse mich nicht impfen, weil oder die Propaganda so nutzen, ich lasse mich impfen, weil ich nicht mehr in der sonst ausgeschlossen werde, also wirklich plumpste Propaganda auch benutzen, aber die so benutzen, dass wir halt nicht nur unsere Blase bespaßen, weil wir wissen, warum wir das nicht mitmachen. Wir müssen die Leute überzeugen, die Ängste haben, Sachen zu verlieren. Also viele gehen ja einfach mit, weil sie ihre Freiheiten wieder haben wollen. Sie geben ihre Freiheit auf, um Freiheit zu bekommen. Das ist paradox und das müssen wir denen aufzeigen. Wir müssen die paradoxen Strategien aufzeigen. Und das können wir halt auch in der Masse machen, umso mehr wir auf den Straßen sind, auf den Demos sind. Wir sollten nicht mehr sagen, wir gehen nicht mehr auf Demos oder so, aber wir müssen es intelligent machen. Wir müssen es so machen, dass wir der Regierung oder dem Gegner nicht einfach die Tür offen halten und sagen, hier, ihr könnt unsere Positionen oder unsere Strategie nutzen, um euch besser dastehen zu lassen. Das ist falsch, aber wir können trotzdem die Fehler von den anderen benutzen. Und da sollten wir hinkommen.
Wenn ich jetzt euch alle reden gehört habe, fällt mir eine Sache auf. Es ist ja schon auch eine leichte Kriegsrhetorik zu hören in den Worten. Kämpfen. Ist das nicht vielleicht auch schon ein Fehler, dass wir vielleicht auch da uns noch zurücknehmen sollten? Ich denke mal, Markus, da bist du ja auch sehr geschult, Worte zu finden, die nicht strafbar sind, Worte, die auch vielleicht vermittelnd sind. Sind wir vielleicht auch zu unachtsam, was unsere Wortwahl angeht, dass wir uns da auch schon verleiten lassen?
Ja, viele sind, was die Wortwahl unachtsam angeht, unachtsam. Also sowohl, dass man eine hohe Hürde macht für alle Leute, die jetzt vielleicht dann irgendwie mal, ja, sag mal, ob das Aufwachen oder wie auch immer der richtige Begriff ist, wir sind teilweise durch die Wortwahl halt zu aggressiv. Weil ich kann nicht immer nur von meiner Warte ausgehen. Von meiner Warte sind wir hier in einer Art Kriegsführung. Ja, hier wird psychologische Kriegsführung gemacht. Die heutigen Kriege werden anders geführt. Ja, ich habe auch ein bisschen Erfahrung. Ich beschäftige mich mit solchen Sachen seit 25 Jahren. Also es ist nicht so, dass das jetzt für mich was Neues wäre. Und ich habe mich auch immer für die Geopolitik schon interessiert. Also man muss da schon die Gegebenheiten so ein bisschen annehmen. Und wir haben halt lange Zeit auf diesen Demos auch immer nur versucht, unsere Meinung mit Argumenten praktisch den Leuten immer wieder reinzuprügeln. Ja, und dann hört keiner zu und dann wird man irgendwann aggressiv. Also man muss da schon immer überlegen, was man sagt und wie man es sagt, um auch die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Weil die auf der anderen Seite sind, die haben einfach einen Vorteil, die planen das über viele Jahre. Und deswegen müssen wir halt auch langfristig denken. Und wir müssen auch, und das sehe ich jetzt leider bei sehr, sehr vielen Leuten, in der Wortwahl aufpassen. Man kann die Fakten immer benennen, aber man muss immer überlegen, und das mache ich ja in meinem Beruf auch, wie kann ich das, was mein Gegner, also in dem Fall die Bewegung, wenn man es von Seite der Regierung aussieht, wie kann man das, was die sagen, gegen uns benutzen? Und dann sind halt gewisse Äußerungen einfach nur absolut kontraproduktiv. Keine Ahnung, KSK nach Berlin schicken, SEK irgendwo hinschicken, um die Regierung abzulösen. Das bringt gar nichts. Das bringt teilweise Applaus, ja, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es einfach lebensfremd ist, dass sowas jetzt passiert. Aber es macht uns unheimlich angreifbar. Und man sollte halt immer ein bisschen, also gerade für diejenigen, die ein bisschen länger jetzt dabei sind, auch ein bisschen taktisch denken, die sollen sich einfach überlegen, was würde der Gegner machen. Ja? Also wirklich beide Seiten, das ist das, was wir Juristen eigentlich lernen sollten, beide Seiten zu sehen und dann die jeweiligen Argumentationen aufbauen und danach zu agieren und eben nicht aus einer reinen Emotion raus, die ich natürlich auch habe, irgendwas in die Welt zu brüllen, weil was mal draußen ist, das kriegst du nicht mehr eingefangen. Also muss man einfach vorsichtiger agieren und schlauer. Wir müssen schlauer sein als die anderen.
Ja, so, wir wollen ja jetzt auch irgendwann mal zum Schluss kommen. Wir haben lange dieses Thema beackert. Ich möchte ganz zum Schluss noch, ich stehe ja für das Meditieren. Es war ja letztes Jahr so, dass bei der Ignorance Meditation viele tausend Menschen auch in ganz Deutschland meditiert haben, noch vor den großen Querdenken-Demonstrationen. Wäre das vielleicht auch ein Mittel? Ich weiß, dass das immer wieder belächelt wird, aber ist das nicht ein friedliches Zeichen des sich verweigern, reicht nicht das? Also einfach zu sagen, wir gehen mit Millionen Menschen in die Stadt, setzen uns überall hin und sitzen einfach nur, ohne Zeichen, ohne, weil das ist ja das Zeichen, für das man braucht kein weiteres. Ist nicht Widerstand auch, sich zu verweigern? Also die Frage gerne auch nochmal an Markus, weil du da sehr erfahren bist mit den ganzen Demonstrationen. Du hast das ja auch von Anfang an mitbekommen, auch dass manchmal die sitzenden Leute saßen. Und wenn es rund ging, dann war es auch immer so, dass die Sitzenden meistens sitzen geblieben sind und die stehenden Schreien mitgenommen worden sind.
Es ist halt immer eine Taktik. Ich wollte jetzt tatsächlich mal nicht antworten, aber jetzt hast du mir das Wort ja gegeben.
Ja, also, ja, das muss ich dir geben, weil das ist, glaube ich, da bist du wirklich derjenige, der die beste Antwort darauf geben kann, sage ich jetzt mal einfach so frech, aber die anderen beiden kommen auch noch dran natürlich.
Naja, es ist halt, was du in einer normalen Demo hast, du hast die Menschen laufen nebeneinander, stehen nebeneinander, du hast einen besseren Zusammengehörigkeitsaspekt, als wenn du jetzt nur praktisch irgendwo miteinander sitzt. Aber natürlich, jede Art von diesem System zu zeigen, wir machen da nicht mehr mit, ist effektiv. Ich glaube es nicht, dass wir Millionen Leute haben, die sich irgendwo hinsetzen. Ja, also kann man alles machen, darf auch jeder so machen, wie er will. Ob das jetzt der einzigste Weg ist, weiß ich nicht, eher nicht. Also man braucht auch wirklich diese bewegte Energie auf der Straße. Aber ich kann dir schon dahingehend ganz gut entgegenkommen. Hätten wir bei den Demos, wo wirklich der Staat eskaliert hat, also zum Beispiel am 18. November in Berlin, da ist es ja meistens so, dass die Leute, die dann stehen, einfach, du merkst schon, die sind hippelig, die sind aggressiv und du hast dann immer die Polizei, die nur darauf wartet, dass eine falsche Bewegung kommt, ja, oder die darauf warten muss, um sich notfalls verteidigen zu können. Und da wäre es natürlich so gewesen, wenn wir jetzt mal den 18. November nehmen, wenn die 10.000 Leute sich einfach nur auf den Boden setzen und sagen, lieber Staat, du kannst nicht mal, trag mich doch weg mit deinen 1.500 Mann, dann hätte das Ganze wesentlich länger gedauert. Aber das Problem ist, wir haben wahrscheinlich nicht die Leute dazu. Also natürlich kann, manchmal ist sich einfach nur hinsetzen, ich habe das auch schon gemacht, ein probates Mittel, ja, aber es ist sicherlich nicht das einzige Mittel, aber gerade bei einer Demo-Auflösung kann das momentan teilweise sehr effektiv sein. Andere sagen halt, wir müssen dann laufen. Laufen heißt halt manchmal, Polizeisperren zu durchbrechen. Das ist dann wieder ein Bild, das der Gegner hat. Guck mal, die bösen Demonstranten machen dies und das. Also da kann man trefflich drüber streiten. Wichtig ist aber, dass man den Prozess sieht und dass man aber auch Leute hat, die dann halt sagen, okay, dann nehmt ihr mich halt mal mit. Eine Ordnungswidrigkeit mehr oder weniger macht ja nichts.
Ich finde das sogar, also jetzt nicht anstatt oder anstelle einer Demonstration, aber es ist ein wichtiges Zeichen nach außen, es ist ein gutes Zeichen, weil nämlich es irritiert. Es irritiert die andere Seite, weil ein Feind ist in der Vorstellung was Aggressives. Und wenn friedliche Leute auf der Straße sitzen, dann irritiert das Gehirn, weil dann passt irgendetwas nicht zusammen. Weil das Gehirn sagt, das sind deine Feinde, das sind eigentlich, die du bekämpfen musst. Aber in Wirklichkeit sitzen sie friedlich da. Das heißt, das ist eine große Irritation für den Einzelnen. Und das macht eine Unsicherheit. Deswegen, und was es noch macht, ist, dass die Menschen, die meditieren, ein psychologisches Band miteinander knüpfen. Ja? Ich meine jetzt nicht von Energieseite her, sondern dass sie sich auch gegenseitig auch nochmal symbolisieren, wir sind eine Einheit, so wie Maskenträger jetzt auch eine Einheit bilden. Ja? Das ist genauso
was. Ganz kurz, weil das ist ja auch meine Erfahrung, ganz zum Schluss, bevor wir dann auch das Gespräch beenden. Ich sehe zwei Dinge. Jemand, der sitzt, die Augen zu hat, das ist auch etwas Religiöses. Und wenn ein Polizist denjenigen angreift, ist der Aggressor ganz klar. Der ist also immer bei den Polizisten. Deswegen ist das einfach ein extrem gutes Zeichen. Und es ist natürlich nach außen auch ein energetisches Zeichen. Es ist ein spirituelles Zeichen. Ich denke mal, es ist eine weitere Option. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei euch. Vielleicht gibt es ja irgendwann ja mal eine große Meditationsdemo. Ich denke mal, wir haben viel erreicht und wir sollten es nicht in wenigen Stunden kaputt machen. Ich denke mal, wir hätten jetzt hier wirklich noch viele, viele Stunden länger sprechen können über dieses Thema. Aber es ging ja wirklich darum, um den 19. da auch die Leute zumindest zu informieren, ihnen Tipps zu geben. Das ist, glaube ich, gelungen und ja, ich freue mich mit euch gerne jedes Mal wieder auch neue Themen zu besprechen, denn Taktik ist das Wichtigste und wir sind wendig, das ist das Gute, wir sind klein, wir sind kreativ, wir brauchen nur kleine Teams und wir können jeden Tag etwas Neues machen. Es hängt an unserer Kreativität, vielleicht auch diesen Kampf will ich gar nicht sagen, sondern Markus hat das, denke ich mal, auf dem T-Shirt stehen, Freedom, Love und Peace. Ich denke mal, wenn wir der Sache näher kommen, dann sind wir alle glücklicher und das ist magisch und das zieht die Leute an und in diesem Sinne sollten wir halt auch handeln. Ich bedanke mich bei euch allen, genau, und ja, auf ein Wiedersehen. Vielen Dank und auch vielen Dank an meine Zuschauer.